bei über 90-Jährigen, die können ruhig anfangen zu rauchen, weil wenn die schon mal 90 geworden sind, dann haben die irgendwie auch eine komplexe Kombination von Genen, die es ermöglichen, dass sie dann auch schnell über die 100 gehen.
Talk mit K mit Sarah Brasak.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K, dem Podcast des Kölner Stadtanzeiger, der nur eine Regel hat. Wir sprechen mit interessanten Menschen aus Köln. Haben Sie schon mal von Longevity gehört? Das ist das englische Wort für Langlebigkeit und es hat sich in den vergangenen Jahren zu einem regelrechten Modebegriff entwickelt. Denn in einer alternden Gesellschaft werden Fragestellungen rund um gesundes Altern natürlich immer wichtiger und auch die Forschung dazu ist geradezu explodiert. Das ist ein spannendes Thema, habe ich mir gedacht, denn wer möchte nicht gerne wissen, ob Menschen irgendwann 150 Jahre oder sogar noch älter werden können? Oder wie wir es heute schon angehen mit unserem Leben, damit wir dann irgendwann mal nicht nur richtig alt werden, sondern eben auch gesund alt werden? Und dazu spreche ich heute mit Gerd Wirz. Er ist promovierter Neurophysiologe, er ist Moderator, er ist Journalist und er ist Digital Health Experte aus Köln. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Also Digital Health Experte, das müssen wir mal kurz klären. Was ist das genau?
Die Medizin wird ja immer digitaler, auch wenn man das in Deutschland noch nicht so richtig spürt. Und damit ist die Medizin auf einem Sprung viel, viel effektiver zu werden. Und ich habe mich sehr viel mit diesen ganzen digitalen Möglichkeiten, die Medizin bietet, beschäftigt. Und ich versuche sie auch so ein bisschen in die Welt zu tragen, weil ich habe das Gefühl, gerade in Deutschland gehen wir immer ein bisschen mit spitzen Fingern an digitale Möglichkeiten ran. Und dabei könnte das eigentlich der Schlüssel zu der modernen Medizin werden.
Das wäre gar nicht schlecht, wenn das der Schlüssel zur modernen Medizin würde, denn wir haben ja noch so einiges zu entdecken und Medikamente zu erforschen. Und wir sind in Deutschland ja nicht so richtig, richtig weit mit der Digitalisierung, ne? Das merken wir im Kölner Kundenzentrum genauso wie bei der elektronischen Patientenakte, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also elektronische Patientenakte ist so ein Beispiel. Das ist bei mir immer so ein Trigger. Ich halte ja relativ viele Vorträge und eine meiner ersten Fragen ist immer, wissen Sie eigentlich, wann diese elektronische Patientenakte von der Bundesregierung beschlossen wurde? Wissen Sie das?
Nee, ich vermute irgendwann im 18. Jahrhundert.
Ja, nicht viel später. Ja. 2002. Mhm. Also das Projekt ist älter als die Kölner Oper und auch älter als der Berliner Flughafen. Und das finde ich schon erstaunlich. Also wir streiten jeden Tag über das Thema Datenschutz und wie können wir die sicherer machen. Und dabei sterben jeden Tag Hunderte von Menschen, weil wir die elektronische Patientenakte nicht haben.
Mhm. Wir sprechen ja heute nicht über Digital Health. Ich habe es eben schon in der Anmoderation angerissen. Wir sprechen darüber, dass Sie gerade ein Buch veröffentlicht haben mit dem Namen Longevity Compass, eine Anleitung für ein langes und gesundes Leben. Das Buch enthält einen Langlebigkeitsplan für alle ab 40, steht drauf, habe ich mich direkt angesprochen gefühlt mit meinen 45. Und Sie haben dieses Buch zusammengeschrieben mit Volker Limroth und der Chefarzt am Klinikum in Merheim. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Wir haben beide natürlich seit vielen Jahren ein Faible für das Thema Longevity und Digital Health. Wir reden zwar nicht über Digital Health, aber indirekt schon immer, weil das ist ein Schlüssel zur Langlebigkeit aus meiner Sicht. Und wir haben auch festgestellt, es entsteht immer mehr Literatur zu dem Thema Longevity, aber diese Literatur verwirrt natürlich auch häufig die Menschen. Und deswegen haben wir gesagt, man braucht eigentlich mal so einen Kompass, also so eine Anleitung, leicht verständlich, wie wir wissen, wie wir lernen, was hat es eigentlich mit dem Altern auf sich und wie wir vor allen Dingen herausfiltern können, was müssen wir tun oder was dürfen wir tun, um gesund länger zu leben.
Das Thema Altern ist immer noch ein bisschen tabu behaftet, finde ich. Also es hat sich verbessert in den letzten Jahren, wahrscheinlich, weil wir auch alle mehr älter werden, nur jetzt persönlicher Eindruck geschildert. Und das liegt natürlich schon auch daran, dass Altern etwas ist, worauf eigentlich niemand so richtig Bock hat, auch wenn es ja unausweichlich ist und uns alle treffen wird. Wie ist Ihr Eindruck?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, wir verbringen ungefähr 15% unseres Lebens in chronischer Krankheit. Also bei den meisten Menschen derzeit in unserer Wohlstandsgesellschaft ist es so, dass die letzte Lebensdekade eigentlich mit chronischen Krankheiten verbracht wird. Darauf hat keiner Lust. Deswegen gibt es ja auch diese kleine Unterscheidung, leider gibt es ja keinen deutschen Begriff für, ne? Vielleicht finden die Hörer einen deutschen Begriff für Health Span. Ja, also es gibt ja diesen Begriff Lifespan, das heißt, wie alt können wir werden? Und der Begriff Health Span sagt eigentlich, wie
Gesundheit
alt können wir gesund, ja, wie alt können wir gesund werden. Und ich glaube, wenn wir die Vision haben, dass wir auch im Alter gesund bleiben und die gleichen Möglichkeiten haben, auch körperlichen Möglichkeiten, geistigen Möglichkeiten, die wir im jüngeren Alter haben, dann haben wir auch mehr Lust auf alt werden.
Mhm. Ja, das klingt eigentlich spannend. Dazu müssten wir uns erstmal den Grundlagenfragen widmen, also dem Thema, warum tun wir das überhaupt altern? Also warum müssen wir altern?
Wir denken ja immer, wenn wir über Altern reden, es ist eine Frage der Organe. Ne? Die Niere macht irgendwann nicht mehr mit oder das Herz, das ist ja eigentlich so eins der Kernorgane. Es gibt aber eine sehr, sehr spannende wissenschaftliche Arbeit, die wurde schon 2013 das erste Mal veröffentlicht und die hat die Merkmale des Alterns beschrieben. Hallmarks of Aging heißt das. Und die wurde nochmal bearbeitet im letzten Jahr, 2023. Und dann hat man aus den 9 Hallmarks, Merkmalen, 12 gemacht. Und was eigentlich super spannend ist, dass überhaupt kein Organ bei diesen 12 Merkmalen vorkommt, sondern das Altern spielt sich eigentlich auf der zellulären Ebene ab. Also da sind alles zelluläre Mechanismen oder in unserem Erbgut Mechanismen, die dafür sorgen, dass wir altern und wir merken es hinterher an den Organen. Und das zeigt bei aller Wertschätzung für die moderne Medizin, die wir haben. Wir arbeiten immer an der Spitze des Eisbergs. Also da sind die Prozesse auf den Zellen und im Erbgut schon lange abgelaufen. Und dann merken wir irgendwelche Symptome an den Organen und denken, es sind die Organe. Wir könnten aber schon eigentlich viel früher eingreifen.
Sie haben gesagt 2013. Ich meine, das ist ja noch gar nicht so lange her. Also de facto wissen wir ganz viele Dinge überhaupt erst seit 10 Jahren oder 12 Jahren, 15 Jahren. Das finde ich ja auch erstaunlich.
Stimmt. Ich glaube, das Thema Altern wurde auch eben spät richtig angefasst und jetzt explodiert es gerade. Und das hat natürlich viele Vorteile. Also Sie sehen ja auch in die Unternehmen, die da viel Geld reinstecken, sind viele amerikanische Unternehmen aus dem Silicon Valley, auch viele Milliardäre, die offensichtlich auch aus persönlichem Interesse sagen, auch da stecken wir Geld rein in die Forschung.
Ich will auf keinen Fall sterben, weil ich viel zu wichtig bin, um zu sterben. Oder was ist die Attitüde?
Ja, oder ich habe auch keine Lust auf Sterben. Ich will gesund alt werden. Ja, also und das hat viele Vorteile, weil wir kriegen viele, viele neue Forschungsergebnisse. Das ist ja wirklich, das geht ja steil nach oben. Hat aber auch Auswirkungen, weil natürlich viele entdeckt haben, dass man damit Wertschöpfung betreiben kann. Und man muss inzwischen sehr aufpassen, was einem alles als Longevity-Maßnahmen verkauft wird, die einfach nur Geld bringen und vielleicht doch nicht mehr Gesundheit.
Auch dafür ist natürlich so ein Kompass gut und vielleicht sprechen wir später noch darüber, womit vornehmlich Geld gemacht wird und was wirklich was bringt. Vielleicht können wir nochmal ganz kurz dieses Thema, also die Organe sind es nicht, es sind eher die Zellen. Das wurde bislang nicht so wirklich betrachtet. Ich habe irgendwo gelesen, man kann den Alterungsprozess als kontinuierlichen Informationsverlust sehen.
Dieser kontinuierliche Informationsverlust ist tatsächlich eins dieser 12 Kennzeichen, die wir haben. Die Kommunikation unter den Zellen funktioniert nicht mehr so richtig, aber es gibt noch viele andere Mechanismen. Zum Beispiel, wir haben eine zelleigene Müllabfuhr, die funktioniert nicht mehr richtig. Also richtig Zellschrott, ja, wird nicht mehr abgebaut. Da kommt die Müllabfuhr nicht mehr vorbei und recycelt das. Und dafür müssen wir eigentlich sorgen. Also je mehr Zellschrott wir im Körper haben, desto weniger gut funktioniert er.
Jetzt ist ja ein Fakt, dass die Menschen statistisch betrachtet immer älter werden und die Forschung hat ja auch mit so ein paar Annahmen aufgeräumt, die wir darüber hatten. Also zum Beispiel ging man ja sehr lange davon aus, dass die Menschen früher eigentlich nie so über 20, 30, 40 Jahre alt geworden sind. Heute weiß man, stimmt gar nicht. Auch Menschen in der Antike sind sogar vereinzelt über 90 Jahre alt geworden. Hätten Sie das für möglich gehalten, bevor Sie sich mit dem Thema beschäftigt haben? Ich fand das, ich habe es in Ihrem Buch gelesen und dachte so, okay, krass.
Ja, man muss natürlich immer sehen, keine Statistik, keiner Statistik vertrauen, die man nicht selber gefälscht hat.
Ja.
Es ist ja so, dass ganz, ganz viele Menschen den frühen Kindstod gestorben sind. Also insofern senkt das natürlich das Durchschnittsalter, was dann nicht ausschließt, dass trotzdem einzelne Menschen sehr viel älter werden. Also wenn man einmal, gerade in Zeiten, wo wir Infektionskrankheiten nicht so beherrscht haben, wenn man einmal ein gewisses Alter überschritten hat, dann hatte man genügend Abwehrstoffe und konnte damit auch älter werden. Aber im Schnitt wurden die Menschen eben nicht so alt, weil viele schon im Alter von weniger als einem Jahr oder mit ein, zwei Jahren gestorben sind.
Interessanterweise hat sich die allgemeine Lebenserwartung von der Antike über das Mittelalter bis in die Neuzeit kaum geändert. Weil die war halt schon einfach insgesamt schlecht, ne? Ich meine, Sie haben es ja gerade gesagt, wenn man eine Krankheit bekommen hat, Man hatte einfach kein Antibiotikum, man hatte nichts, man hat gefroren, man hatte Hunger. Ab dem 20. Jahrhundert fing die dann erst an, steil nach oben zu gehen.
Also ich denke mal, so ein Thema Penicillin, das war ein echter Meilenstein. Also die Beherrschung der Infektionskrankheiten war ein richtiger Meilenstein, um die Lebenserwartung zu erhöhen. Und jetzt wird die gebremst durch das Gegenteil, durch Zivilisationskrankheiten, weil die meisten Menschen sterben heutzutage eben nicht mehr an Infektionskrankheiten, sondern an Zivilisationskrankheiten, die wir selber verhindern können.
Das sind die, die durch schlechte Ernährung, Rauchen wahrscheinlich,
Rauchen,
Übergewicht.
Umwelt zählt natürlich auch dazu, aber auch durchaus durchs eigene Verhalten.
Man nennt das ja De-Aging, also sozusagen die, vielleicht sogar mit der Frage verbunden, wird es irgendwann mal so sein, dass wir irgendwann mal wieder früher sterben als jetzt. Also sind wir gar nicht sozusagen, streben wir nicht immer dem immer höheren Alter entgegen, sondern das kippt irgendwann mal. Gibt es dafür wirklich Anzeichen? Oder wird man dann schon wahrscheinlich medizinisch so weit sein, dass man sagt, auch das kriegen wir irgendwie in den Griff? Also, ist jetzt ein bisschen Blick in die Glaskugel, aber trotzdem interessiert mich Ihre Prognose oder Perspektive darauf.
Also zum Glück kann man die ja nicht mehr beweisen. Die werden wir möglicherweise.
Wir hören in 50 Jahren nochmal nach.
Okay. Genau. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die medizinischen Innovationen im Moment so explosionsartig nach oben gehen, dass in kürzester Zeit Dinge in der Medizin möglich werden, die wir uns bisher noch gar nicht vorstellen konnten. Also denken Sie nur daran, es sind Biopsien für mehrere Krebsarten in der Erprobung schon. Das heißt, mit einem einzigen Blutstropfen kann ich erkennen, ob jemand irgendwelche Tumoren im Körper hat, was man derzeitig noch mit ganz aufwendigen diagnostischen Möglichkeiten untersuchen muss. Also ich glaube, da sind ganz viele Möglichkeiten, die werden schon dafür sorgen, dass das wieder aufgefangen wird. Aber ob wir nicht irgendwann umweltbedingt oder auch, weil wir unseren Lebensstil doch nochmal komplett ändern, wieder nicht mehr so alt werden.
Da spielen natürlich auch Dinge wie der Klimawandel oder Ähnliches mit rein.
Na, also klar.
Hitzetage über 50 Grad oder Ähnliches, da wissen wir natürlich auch noch gar nicht, was auf uns zukommt. Ne?
Genau.
Ja. Wo stehen wir heute? Also es gibt ja Zahlen des Statistischen Bundesamts für Deutschland und da liegt die Lebensspanne für Frauen bei 78,3 Jahren im Jahr 24 und für Frauen bei 83,2 Jahren. Und das bedeutet, dass die Lebenserwartung hierzulande schon mehr als doppelt so hoch ist, wie sie vor 150 Jahren war, statistisch betrachtet wieder nur. Aber es gibt ja trotzdem auch dramatische Unterschiede, auch zwischen den Industrieländern heute. Obwohl man ja jetzt so landläufig davon ausgehen könnte, jawohl, ne, wir essen alle ungefähr dasselbe, sind alle ungefähr gleich modern aufgestellt. Wer sind da die Spitzenreiter und wer sind die Lowlights?
So, in Deutschland sind wir ja nur im Mittelfeld irgendwie in Europa und das heißt, also so gesund leben wir eigentlich auch nicht. Das hat viel mit Essen zu tun, mit Nahrung. Also wir leben auch deutlich kohlenhydratreicher als zum Beispiel die mediterranen Länder. Aber vielleicht nehmen wir die Nahrung auch anders zu uns. Also es gibt ja in Japan zum Beispiel diese schöne Regel, man soll aufhören zu essen, wenn man 80% satt ist. Die Hara-Hachibu-Regel heißt das. Und die mediterrane Kost ist eben nicht nur deswegen so gesund, weil sie mit gesunden Ölen arbeitet und weil sie hauptsächlich pflanzlich ist, sondern auch, weil die Menschen sich Zeit nehmen fürs Essen. Und unser Körper, der ist ja ein bisschen träge. Ich merke also erst 10 Minuten, 15 Minuten, nachdem ich meinen Magen gefüllt habe, dass ich wirklich satt bin. Und wenn ich über diesen Zeitpunkt hinweg esse, dann habe ich eigentlich zu viel gegessen. Und in Spanien, Frankreich oder Italien, da trinkt man eben mal ein Gläschen Wein zwischendurch. Ein Gläschen ist auch erlaubt pro Tag. Ich bin ja kein Mediziner, ich darf das sagen. Und dann wartet man ab, ob der Hunger vorbei ist und dann erst isst man weiter. Also ich glaube, das hat schon viel mit der Lebensweise zu tun, unsere etwas hektischere Lebensweise und auch unser sehr starkes Convenience-Food in Deutschland tragen schon dazu bei, dass wir unsere Spanne nicht ausnutzen.
Die skandinavischen Länder sind ja auch in vielerlei Hinsicht Streber, also wenn wir jetzt mal gucken, Schulsystem und Ähnliches. Und natürlich sind sie auch in puncto Lebenserwartung relativ weit vorne. Und das liegt auch daran, dass sie sich gesünder ernähren, oder?
Sie ernähren sich gesünder, jetzt komme ich wieder mit meinem Digital Health. Mhm. Die sind ja auch digital viel besser entwickelt
Allerdings.
Als wir, ja. Und haben dadurch eine bessere Gesundheitsversorgung. Ja, also die Menschen, vielleicht kommen wir ja gleich nochmal auf das Thema Prävention, können viel besser Prävention betreiben, weil viel mehr über ihre Gesundheitsdaten bekannt ist für sie selber und möglicherweise auch für die Forschung.
Ist ja schon frappierend, wenn man auf die deutsche Statistik guckt, dass Frauen 5 Jahre länger leben im Schnitt. Ich weiß nicht, ob diese Spanne in anderen Ländern sogar noch weiter auseinandergeht oder ob das schon so die Regel vielleicht ist. Warum ist das so, dass Frauen so viel länger leben?
Das wird wahrscheinlich eine komplexe Antwort. Hat natürlich viel auch mit den verschiedenen Konstitutionen von Mann und Frau zu tun. Frauen können vielleicht besser mit Stress umgehen, sind vielleicht auch entwicklungsphysiologisch besser auf Stress vorbereitet, weil sie ja auch auf biologisch, nicht menschlich, ja, auf die Aufzucht der Brut vorbereitet sind, rein entwicklungsphysiologisch, und deswegen auch stressresistenter sind. Also ich glaube, das ist schon mal ein großer Faktor. Frauen sind gerade im jüngeren Alter weniger anfällig für Herzanfälle und für Herzinfarkte, was sich aber nach der Menopause teilweise umdreht. Das muss man schon sagen. Aber das alleine führt schon dazu, dass Frauen eine höhere Lebenserwartung haben, weil in jüngeren Jahren, also mit, sagen wir mal, zwischen 40 und 50, sterben einfach weniger an kardiovaskulären Zwischenfällen als bei Männern.
Die älteste Frau, die jemals gelebt hat und deren biografische Daten so dokumentiert sind, dass das auch glaubhaft ist, war die Französin Jeanne Calment, 122 Jahre und 164 Tage, und die starb 1997 und hält nun seit über 27 Jahren damit den Rekord des ältesten Menschen, der jemals gelebt hat. Fand ich auch spannend, diese Passage aus ihrem Buch. Das liest sich ja so, als hätte es auch zahlreiche Menschen gegeben, die gesagt haben, ja, wir sind schon 130, aber so richtig belegen konnten sie es dann nicht. Also
genau, es gab Gerüchte, es gab sogar, glaube ich, so eine Twitter-Meldung, dass im Jahr 2020 eine Frau in Indien mit 124 Jahren geimpft worden ist. Danach habe ich von der nichts mehr gehört. Rete Begum soll die geheißen haben. Aber offensichtlich waren die Daten von der nicht so dokumentiert. Aber was ich daran spannend übrigens finde, ist, es gibt Menschen, und zwar schon einige, die um die 120 Jahre alt werden. Das scheint im Moment so eine biologische Grenze zu sein. Und wir schaffen die 80. Das sind noch 40 Jahre. Mhm. Da ist doch noch Potenzial. Wir schöpfen unser Potenzial noch nicht aus.
Ja. Und was ich aber auch spannend daran finde, ich meine, dieser Rekord ist jetzt seit 27 Jahren nicht geknackt worden. Das heißt ja irgendwie, ne, also immer mehr Leute schaffen es, 100 zu werden oder über 100, aber eben nicht älter als 120. Das wirft ja die Frage auf, wie hoch ist das maximal mögliche biologische Alter des Menschen? Im Moment bei 122 Jahren.
Also de facto auf jeden Fall. Ob es eine Grenze gibt, gibt es viele Forschungen, die sagen, nee, die gibt's nicht. Ich meine, wenn wir in das Tierreich gucken, da gibt es Tiere, die werden 200, 300, 400 Jahre alt. Die haben einen etwas anderen Stoffwechsel als wir. Meistens sind das welche, die im tiefen Ozean leben oder die Winterschlaf machen. Das heißt also, wenn man seinen Stoffwechsel etwas verlangsamt, scheint das auf jeden Fall dazu zu führen, dass man viel, viel länger lebt. Früher hat man mal gedacht, also auch rein religiös, irgendwann ist das Leben endlich. Stimmt auch nicht. Es gibt eine Qualle, die ist tatsächlich unsterblich. Turritopsis dornii heißt sie, glaube ich.
Ja, ich habe mir nur gemerkt, dass das eine winzige, leicht rosafarbene Qualle ist, die es sich im Mittelmeer gemütlich gemacht hat, bei Mallorca und vor Italien. Ja. Den Namen habe ich mir gar nicht erst aufgeschrieben, weil ich dachte, kannst du eh nicht aussprechen. Aber total faszinierend und stand jetzt ja wirklich das einzige Tier. Vielleicht entdeckt man noch eins, aber ja.
Ich habe den Namen heute Morgen auswendig gelernt, weil ich wollte ein bisschen glänzen in dem Podcast.
Also diese Qualle lebt den Traum der Unsterblichkeit.
Sie lebt den Traum Menschen der Unsterblichkeit haben. Und hat einen ganz tollen Mechanismus. Wir haben ja in unserem Körper Zellen, die sind Alleskönner, sind sogenannte Stammzellen. Die können sich in jede einzelne andere Zelle entwickeln. Und wenn sie das einmal gemacht haben, dann sind sie halt eben eine Leberzelle oder sie sind eine Hirnzelle oder was auch immer. Und die Qualle, die schafft das, differenzierte Zellen zurückzuentwickeln zu einer Stammzelle. Und dann geht der ganze Mechanismus wieder von vorne los. Dann wird sie wieder fortpflanzungsfähig und dann erfüllt sie auch wieder biologisch ihre Pflicht. Also wir müssen ja sehen, wir Menschen oder auch alle Tiere haben eigentlich nur die Pflicht, sich fortzupflanzen. Und wenn das erledigt ist, sind wir der Natur egal. Und deswegen fangen wir da mehr an zu altern, wenn wir aus dem fortpflanzungsfähigen Alter rauskommen. Mhm.
Ja, wird faszinierend sein, herauszufinden. Ich meine, wenn man davon ausgeht, also es gibt ja nicht einen göttlichen Sinn, aber irgendwas hat sich die Natur ja in der Regel gedacht. Was hat sie sich bei dieser Qualle gedacht?
die Qualle wird ja immer wieder geschlechtsreif. Das heißt, die kann immer wieder ihren biologischen Zweck der Fortpflanzung erfüllen. Und deswegen gewährt die Natur ihr ein ewiges Leben.
Jetzt wäre natürlich die Frage, wie wäre das, wenn das bei uns Menschen so wäre? Wir haben ja schon jetzt ein kleines Überbevölkerungsproblem, was ja auch noch weiter ansteigen wird. Wäre so ein bisschen schwierig für die Erde, das auszuhalten.
Nee, das stimmt nicht so ganz. Es gibt ein paar spannende Arbeiten, die zeigen, dass wir, ich glaube, bis zum Jahr 2060 die höchste Bevölkerungszahl weltweit erreichen werden. Das werden so, glaube ich, um die 9 Milliarden sein. Und danach wird die Bevölkerung wieder sinken.
Das hat, vorausgesetzt, wir bleiben eben auch sterblich.
Vorausgesetzt, wir bleiben irgendwie sterblich. Hat sehr viel damit zu tun, dass das Thema Bildung in der Hauptsache in viele Länder der Erde gekommen ist. Also es gibt viele Untersuchungen, die zeigen, Frauen, die Zugang zur Bildung haben, gebären weniger Kinder. Und also gerade in sehr geburtenreichen Ländern der Welt nimmt die Geburtenrate dramatisch ab durch Bildung und dadurch sinkt insgesamt die Bevölkerung wieder ab. Also im Jahr 2100 werden wir wieder auf dem Stand von heute sein.
So wie sie ja in Deutschland schon längst sinkt und wir ja als Bevölkerung sogar schrumpfen. Mhm. Das heißt, das wird sich als Trend weltweit vermutlich fortsetzen.
Also wir brauchen ein paar Alte, um die Bevölkerung aufrechtzuerhalten.
Das ist auch eine gute Nachricht.
Und fitte Alte ja. Vor allen Dingen.
Ich wollte noch eine Bemerkung zu diesem Grönland-Hai machen. Ja. Der wird ja bis zu 500 Jahre alt. So will man aber auch nicht aussehen. Ne? Der sieht schon ziemlich fies aus. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal einen Grönland-Hai gesehen haben.
Ja, aber der hat wahrscheinlich noch nie in den Spiegel geguckt. Dem ist das wahrscheinlich wurscht. Ne? Der sagt, ach, ist ja schön, mal so ein paar Epochen zu überleben.
Ja, das stimmt. Ja, da kriegt man schon deutlich mehr mit. Ne?
Ja. Und vielleicht denkt er auch langsamer wegen seines Stoffwechsels. Das weiß ich auch nicht.
Ja. Es gibt ja einen weltweit renommierten Professor für Genetik an der Harvard Medical School, also ganz renommierte Uni auch. Der heißt David Sinclair und der hat ein Buch geschrieben, Das Ende des Alterns. Und der behauptet, dass es heute schon die ersten Menschen gibt, die 150 Jahre alt werden. Also die sind schon geboren, sagt er. Das sind vermutlich nicht wir, aber vielleicht ein Mädchen, das jetzt die erste Klasse besucht. Ich vermute mal Mädchen, weil es ja dann die Frauen oft sind. Das wäre ja Wahnsinn. Die Frage ist aber auch so ein bisschen, will man das?
Also ob wir das nicht sind, wissen wir noch nicht. Wir haben ja eben ausgemacht, dass wir uns diesen Podcast in 50 Jahren nochmal anhören.
Ja, ich wäre dann 95.
Okay, ich wäre dann schon über ein bisschen über 100.
Ja, okay. Schauen wir mal.
Und wenn wir dann anschließend noch eine Runde Tennis spielen, dann haben wir alles richtig gemacht.
Deal. Also 150 Jahre, das ist ja schon krass.
Ja, das stimmt. Ja, es gibt natürlich immer sehr markante Aussagen. Und es gibt auch Forscher, die sagen, nee, die Lebensgrenze ist schon um die 100 im Moment, also in der breiten Masse, ne? Ausnahmen abgesehen. Ich persönlich habe jetzt nicht in Harvard studiert. Ich glaube, wir werden schon mit der Zeit immer älter werden. Aber ob der 150-Jährige schon geboren worden ist, wir wissen es nicht. Das muss man abwarten. Das ist auch ein bisschen in die Glaskugel gucken.
Aber wir werden das natürlich auch nicht mehr erleben, muss man dazu sagen.
Ja, aber wir haben das, also wir haben schon das Potenzial, meiner Meinung nach zumindest bis 120. Das ist bewiesen. Und das hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, wie gesund wir leben. Und ich glaube, wir alle haben bisher unser Potenzial, das wir an Alter hab erreichen könnten, noch nicht so ganz ausgeschöpft. Es ist natürlich auch nicht ganz einfach, konsequent zu sein und erstmal zu wissen, was ist denn richtig, weil jeden zweiten Tag hört man wieder was anderes. Ne? Soll ich die mediterrane Diät machen? Soll ich Low Carb machen? Soll ich High Fat machen?
Doch lieber Brokkoli oder doch lieber die Möhre?
Ja, ja. Ne? So. Ja. Oder Ananas-Diät, alles außer Ananas.
Ihre These lautet ja, wir wissen zu wenig über unseren Körper. Und da frage ich jetzt einfach mal, wo sehen Sie noch Informationsbedarf? Also ich sag mal, dass Brokkoli grundsätzlich gesund ist, das wissen wahrscheinlich die meisten. Wo sagen Sie, da muss es einfach noch mehr Aufklärung geben, damit wir auch dann richtig gut altern?
Ich meine, wir haben ja eben darüber gesprochen, was sind so die Kennzeichen des Alters und dass es die Organe eigentlich nicht sind. Aber wie funktioniert die Medizin heute? Unsere Medizin heute ist ja eine Reparaturmedizin. Das heißt, wir gehen dann zum Arzt, wenn wir Symptome verspüren. Das heißt eigentlich relativ spät. Denn die meisten Erkrankungen, insbesondere Krebserkrankungen, wären eigentlich heilbar, wenn sie früh genug erkannt werden. Im Moment also, Medizinprävention wird sehr klein geschrieben. Wir gehen dann zum Arzt, wenn wir uns schlecht fühlen. Der erste Schritt wäre schon mal zu sagen, wir checken mal ein paar Sachen von unserem Körper mehr, die man schon einfach checken kann. Da bin ich schon wieder bei der digitalen Medizin. Ich meine, wir könnten so eine Smartwatch tragen, also so eine Uhr, die einige Sachen abnehmen kann. Die kann Ihnen schon viel zeigen. Die kann Ihnen sagen, wie ist Ihre Herzfrequenz, wie ist Ihr Sauerstoffgehalt und all solche Dinge. Für die Sachen könnten wir uns mal selber interessieren, wenn wir sie denn deuten könnten. Da setzt zum Beispiel das mangelnde Wissen an, das wir noch nicht haben. Und wenn wir zum Beispiel morgens in unser Auto steigen und Sie drehen den Zündschlüssel um oder drücken den Startknopf, dann sagt Ihnen Ihr Auto ziemlich genau, wie es ihm geht. Weil es gibt praktisch für jede Funktion eine Anzeige. Aber was machen wir eigentlich? Wir kennen ja den Gesundheitszustand unseres Autos viel, viel besser als unseren eigenen. Und wir kümmern uns auch nicht darum. Schlimm ist, dass wir uns auch nicht darum kümmern dürfen, denn die deutschen Krankenkassen sind nicht besonders freigebig mit Präventionsmaßnahmen. Also eigentlich steht jedem gesetzlich Krankenversicherten, ich glaube, alle 3 Jahre eine Vorsorgeuntersuchung zu. Und im Prinzip werden da nur 2 Blutwerte gemessen, Cholesterin und Blutzucker. Und damit kann man natürlich keine gute Medizin machen.
Das heißt, man darf das dann alles selber bezahlen, wenn man das möchte, aber das ist halt auch teuer, ne?
Ja, also ich glaube, so eine Blutuntersuchung, da ist man schon mit 100-200 Euro dabei. Und natürlich muss man eben überlegen, also man muss ja nicht 1000 Sachen machen, aber man kann schon mit seinem Arzt besprechen, welche Blutuntersuchungen sind für mich wichtig. Und die erhebt man mal einmal im Jahr. Man muss sich halt fragen, reiten wir da in eine Zweiklassenmedizin rein, weil sich nicht jeder so eine Untersuchung leisten kann? Oder legen wir auch die falschen Prioritäten? Weil konträr zu der Nichtfreigebigkeit der Krankenkassen habe ich auch letztens vom Statistischen Bundesamt eine Erhebung gelesen, dass auch weniger als 50% der Deutschen eine Vorsorgeuntersuchung machen würden, selbst wenn sie bezahlt würde. Also ich glaube, da fehlt eben die Aufklärung, wie wichtig das ist, uns frühzeitig zu informieren, wie geht's eigentlich meinem Körper? Und wie kann ich selber niedrigschwellig mit einer Uhr, mit einer Matratzenunterlage, mit der kann man zum Beispiel messen, ob man diese gefährlichen Apnoe-Phasen, also diese Phasen hat, wo man Atemaussetzer hat. Da musste man früher ins Schlaflabor. Das könnte ich jetzt zu Hause mit einer Unterlage machen. Das Blöde ist, dass die auch misst, wie lange und wie laut ich schnarche. Da weiß ich nicht, ob ich das wissen will. Aber ich kann ganz viele Dinge untersuchen.
Mhm. Ich gebe Ihnen natürlich völlig recht, wenn man schon reparieren muss, wird es A meistens teurer, also zum Beispiel für das Gesundheitssystem oder für einen selber bei den ganzen Sachen, die man dann zuzahlen muss, wenn man es irgendwie gut haben will. Und dann ist man natürlich auch direkt da, wo es nicht schön ist. Ja. Diese Analogien sind ja zahlreich. Ich sag mal, würde man die städtischen Gebäude, während sie existieren, besser in Schuss halten, müsste man sie nicht abreißen nach 40 Jahren und so weiter. Also hinkt jetzt vielleicht ein bisschen, aber ist ja klar, es wird hinterher dann immer teurer. Und deswegen, ich habe schon den Eindruck, dass die Krankenkassen in den vergangenen Jahren da so ein bisschen mehr verstanden haben, aber dass es da eben auch noch einen ganz, ganz langen Weg gibt. Aber weil Sie gerade vom Thema Vermessen gesprochen haben und ja offenbar Fan davon sind, es ist ja heutzutage möglich, neben seinem kalendarischen Alter, was man ja kennt, weil steht in der Geburtsurkunde, auch sein biologisches Alter zu bestimmen. Es kann dann also sein, dass man 10 Jahre jünger ist, biologisch betrachtet, oder 10 Jahre älter oder irgendwas dazwischen. Und da habe ich mich gefragt, wie funktioniert das? Und also woher weiß man das so genau? Das klingt so ein bisschen wie Wahrsagerei erstmal.
Dazu könnte man einen Ausflug in die Genetik machen. Haben Sie Lust dazu?
Klar.
2 Minuten.
Mhm.
Früher sind wir immer davon ausgegangen, dass unsere Gene eigentlich bestimmen, wie alt wir werden. Zu 80-90%. Und man muss sich das jetzt mal vorstellen, unsere Gene sind praktisch, wenn Sie uns jetzt, Sie haben das eben mit einem Gebäude verglichen, wenn Sie unsere Gene in ein Gebäude packen würden, wären das praktisch die Stromleitungen, die hier überall im Haus liegen. Aber ob eine Stromleitung Strom hat oder nicht, das entscheidet der Lichtschalter, den ich betätige. Und diese Lichtschalter, die jetzt also Gene ein- und ausschalten, dieses System nennt man die Epigenetik. Und die bestimmen eigentlich, welches Gen jetzt gerade funktioniert und aktiv ist oder nicht. Und die werden durch Umwelt und durch unser Verhalten gesteuert. Das heißt, wir haben es also zu einem großen Teil selber in der Hand, wie wir altern, weil wir dann eben einige Lichtschalter ein- und ausschalten. Aber jetzt gibt es für Menschen eines bestimmten Alters ein ganz bestimmtes Muster, welche Lichtschalter gerade eingeschaltet sind. Und das sind Riesenstatistiken, die man gemacht hat, hat gesagt, ah, guck mal, bei 40-Jährigen sind die und die und die Lichtschalter eingeschaltet, bei 50-Jährigen die und die und die und bei 60-Jährigen typischerweise die und die und die. Und das hat ein Forscher namens Steve Horvath, Deutsch-Amerikaner, herausgefunden, der auch jetzt gerade in der Longevity-Forschung ein sehr, sehr großer Name ist. Und er hat das eher zufällig herausgefunden und hat dann seine gesamte Forschungsarbeit darauf gesteckt und hat dann diese Muster praktisch alle miteinander verglichen. Und jetzt kann man halt sagen, welche dieser epigenetischen Muster, also welche Lichtschaltergrößen, hat ein bestimmtes Alter. Und wenn ich jetzt meine, das macht man, glaube ich, mit Speichel, wenn ich meine Speichel einschicke, dann kann man herausfinden, welches biologische Alter typischerweise ich hätte. Und das deswegen kann man dann eben das chronologische Alter und das biologische Alter unterscheiden. Die werden immer genauer. Und man muss sich halt sehr genau überlegen, will ich das wissen?
Ja, das habe ich mich auch gefragt, ob man das wirklich wissen will. Ich meine, man kann ja einerseits argumentieren, es kann ja ein Ansporn sein, wenn man dann merkt, ups, ich bin eigentlich schon 50 vom biologischen Alter, weil die gute Nachricht ist ja, man kann auch noch was dran tun und dann wieder messen und gucken, ob es besser geworden ist. Aber man kann sich natürlich auch ganz schön erschrecken. Im besten Fall freut man sich, weil man deutlich jünger ist.
Genau. Das Gute ist eben, dass es ja eben die epigenetische Ausstattung ist. Das heißt, ich habe es wirklich selber in der Hand. Und wenn man da das, die Auswertung ein bisschen genauer macht, kann man auch gucken, woran das liegt. Und dann eröffnet das natürlich die Möglichkeit, über einen Zeitverlauf zu gucken, hey, ich werde biologisch jünger, das ist ja auch schön. Ne? Also es gibt viele Menschen, die fangen an, sind chronologisch, sagen wir mal, 60 und dann machen die so einen epigenetischen Test und da sind sie 64 und dann ärgern sie sich. Und dann fangen sie an, richtig gut zu leben und auf ihre Gesundheit zu achten und machen nach 2 Jahren so einen Test und auf einmal sind sie 56. Ist ja auch schön.
Absolut, ja. Da möchte man ungefähr hin dann in dem Alter. Wie gehe ich da vor, wenn ich das machen lassen möchte? Ist das sehr teuer oder? Also kann man da mit zum Hausarzt gehen und der macht das oder wie läuft das ab?
Man braucht nicht mal zum Arzt zu gehen, sondern da es ein Speicheltest ist, kann man das ganz ohne Arzt machen. Man kann die im Internet bestellen. Man muss immer gucken, auch da, wir haben eben über so Geschäftemacherei gesprochen. Man muss schon gucken und sollte mal ein paar Tests lesen, ob die zuverlässig sind oder nicht. Man kann die im Internet bestellen und dann kriegt man so ein Testkit zugeschickt und dann gibt man seine Speichelprobe ab, die schickt man wieder ein. Und dann kriegt man nach 2-3 Wochen Bescheid und kriegt im schlimmsten Fall nur das Alter gesagt. Das finde ich eben schwierig, weil dann der Mensch, der das gemacht hat, alleine gelassen wird damit, wenn das eine schlechte Diagnose ist. Also ich würde es vielleicht immer in Zusammenarbeit mit dem Arzt machen, man muss es aber nicht. Und so, ich glaube, die Kosten von so einem Test sind um die 200 Euro oder so. Also auch nicht ganz preiswert, wenn man es jetzt regelmäßig machen will. Also ich würde es nicht jeden Monat machen und auch nicht alle 2 Monate, vielleicht einmal im Jahr oder so, aber dann sind es doch schon immer wieder mal 200 Euro, die man ausgeben muss. Die gute Nachricht ist, auch gerade durch die Forschung von Steve Horvath werden die Dinger immer genauer.
Mhm. Sie haben es ja schon ein paar Mal gemacht, glaube ich. Und also was ist das für ein Gefühl, wenn man dann diesen Briefumschlag oder die E-Mail öffnet?
Ja, kein gutes, nicht immer. Also man denkt immer, das ist wie beim Arztbesuch. Oder wie wenn du fährst Auto und wirst von der Polizei angehalten und du denkst, eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht. Aber irgendwas werden die wohl von mir wollen. Und ich muss sagen, der schwankt schon. Also man muss schon ein bisschen aufpassen. Deswegen würde ich ihn auch, wenn man einen guten Arzt hat, mit ihm besprechen. Weil wenn man zum Beispiel diesen Test jetzt macht, unmittelbar nachdem man eine Infektion hatte, dann kriegt man ein höheres Alter raus. Also der schwankt schon mal ein bisschen. Und ich hatte auch mal einen, der war höher als mein chronologisches Alter. Und da saß ich gerade mit meiner Frau in so einem Café und hatte schlagartig schlechte Laune. Und dann habe ich aber dann nochmal irgendwie Gas gegeben und nach einem halben Jahr war ich dann wieder plötzlich 6 Jahre jünger. Also da ist noch eine große Schwankungsbreite drin.
Mhm, ja. Wo wir gerade bei den Genen waren. Also es gibt ja diese Menschen, die haben offenbar fantastische Gene. Die können rauchen, saufen, alles machen und werden trotzdem sehr, sehr alt. Helmut Schmidt wird in diesem Zusammenhang gerne zitiert, der ja noch bis zu seinem Tod Kette geraucht hat, glaube ich jedenfalls. Und auch diese Jean Calment, über die wir gesprochen haben, eben diese 122-Jährige, die hat bis zu ihrem 115. Lebensjahr geraucht, also ordentlich. So, und andere haben diese Gene nicht und ist erstmal nicht besonders fair, oder?
Ja, das Leben ist ja an sich nicht fair, aber Gene machen einen kleinen Teil aus, haben wir eben besprochen. Interessanterweise übrigens machen die Gene, der Anteil der Gene wird immer größer, je älter man wird. Also bei über 90-Jährigen, die können ruhig anfangen zu rauchen, weil wenn die schon mal 90 geworden sind, dann haben die irgendwie auch eine komplexe Kombination von Genen, die es ermöglichen, dass sie dann auch schnell über die 100 gehen. Ansonsten kann man, wie gesagt, selbst sehr viel dafür tun. Und also es gibt immer Ausnahmen. Also deswegen würde ich mal Helmut Schmidt nicht so sehen. Wie viel Jean Calmon wirklich geraucht hat, weiß ich nicht. Ich glaube, die hat auch mal ein Schnäpschen pro Tag getrunken. Das geht auch. Wenn man das statistisch betrachtet, dann ist Rauchen ein großer Risikofaktor. Und natürlich gibt es immer einen, den man kennt, der hat ewig geraucht, oder einer, der hat nie geraucht und hat trotzdem Lungenkrebs bekommen. Das sind eben die Ausfälle an der Statistik. Aber ich glaube, man kann seine Gene schon beeinflussen und durch eine gesunde Lebensweise und vor allen Dingen durch Prävention und Wissen, was muss ich denn bei mir messen, kann man schon die gesunde Lebensspanne deutlich verlängern.
Es gibt ganz interessante Studie, die Sie auch im Buch nennen. Also es gibt dieses Biotech-Unternehmen namens Calico Life, das von Google gegründet worden ist. Und das kann auf sehr viele anonymisierte Familienstammbäume zurückgreifen und weiß daher, dass zum Beispiel Ehepartner oft ähnlich lang leben und dass dieser gleiche Effekt auch bei Schwiegereltern, Schwager, Schwägerin zu beobachten ist. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist das der Beweis dafür, dass es eben weniger die Gene sind, sondern mehr. So, und jetzt die Frage, was? Also, weil das oft Leute sind, die ähnlich leben, sich ähnlich verhalten und dann noch ähnlich alt werden. Ist das die Erklärung?
Also Augen auf bei der Partnerwahl. Mhm. Ist das am Ende. Aber also die Hinweise zeigen schon, dass Menschen sich Menschen um sich herum suchen, die ähnlich gesonnen sind und dass das dann abfärbt. Ja, also wenn man mit einem Ehepartner zusammenlebt, der eine ist Vegetarier, der andere isst jeden Tag 3 Steaks, dann ist das aufwendig. Also einigt man sich irgendwann auf irgendeine Ernährung und die ist dann entweder gesünder oder weniger gesund oder auch Lebensweise. Also es ist relativ unwahrscheinlich, dass ein totales Sportass, der jeden Tag auf die Joggingstrecke geht, mit einem Couchpotato zusammen ist, weil man dann auch weniger Themen hat, die gemeinsam sind.
Insbesondere, oder der Kettenraucher mit der.
So. Insbesondere würde ich sagen, heute in dem Zeitalter der digitalen Partnersuche, da matcht das ja alles sowieso automatisch. Da muss man es gar nicht rausfinden, hat man es ja automatisch, wenn man einen Partner zugeteilt bekommt.
Es gibt dieses eine prominente Beispiel, das ist der Multimillionär Brian Johnson. Der schart permanent 30 Ärzte um sich herum, gibt Millionen aus, um sein Leben zu verlängern. Das kann ja jetzt für mich oder für die breite Bevölkerung kein Vorbild sein, weil das können wir uns nicht leisten und die Zeit haben wir auch nicht. Das ist ja jetzt ein krasses Beispiel irgendwie, aber mein Eindruck ist schon, dass da in diesem Longevity-Bereich, gerade bei den Tech-Milliardären und so ein paar Freaks unterwegs sind, die auch noch andere verrückte Sachen machen, oder?
Ja, er hat sich ja auch Blut von seinem Sohn transfundieren lassen. Also Brian Johnson ist wirklich ein Extrembeispiel. Ich meine, er steckt sein ganzes Vermögen und sein halbes Leben da rein. Und da ist ja auch die Frage, was ist einem ein langes Leben wert? Die muss jeder für sich selber beantworten. Also wenn Sie mich fragen, ich tue schon viel für mein langes Leben, aber ich gehe auch gerne mit Freunden feiern und das möchte ich mir auch nicht nehmen lassen. Mhm. Und ich finde, da muss jeder für sich den Weg finden. Abgesehen davon finde ich, ist das Thema Brian Johnson, er ist ein gutes Testimonial, aber er ist nur eine Person. Das heißt, alles, was er macht und was er für Erkenntnisse an sich findet. Er hat ja, glaube ich, so eine Blue Project hat er entwickelt und gibt ja so eine Blue Olympiade, wo dann Leute, die besondere Biohacker sind, wo die sich eintragen können und dann sich gegenseitig messen. Aber es ist, es bringt Einzelbeispiele, aber es zeigt ja nicht statistisch, ob irgendwas bei vielen Menschen vernünftig wirkt.
Wenn man nicht vergleichen kann, bringt es eigentlich nichts, meinen Sie?
So, genau, genau. Also ich muss schon eine große Menge an Menschen mit einer bestimmten Behandlung zusammenbringen, um zu sehen, ob es funktioniert. Also es gibt ja jetzt gerade, finde ich, hochspannend. Früher konnte man ja auch nicht so viele Studien machen, weil Altern ja eigentlich keine Krankheit ist. Und eine klinische Studie muss ja immer von einer sogenannten Ethikkommission genehmigt werden und die wurden bisher natürlich immer nur genehmigt bei Krankheiten. Und jetzt gibt es die erste in privatwirtschaftlicher Initiative in USA von Mir Barzilai, der zum ersten Mal ein Medikament gegen Altern testet. Und zwar ein Medikament, das schon seit vielen, vielen Jahren gibt, das im Diabetesbereich eingesetzt wird. Und damit ist das die erste Medikamentenstudie gegen Altern. Die läuft jetzt noch 5-6 Jahre. TAME-Studie heißt die. Aber da kriegt man die ersten Hinweise, wie ein bestimmter Eingriff jetzt nur mit einem Medikament bei vielen Menschen wirken kann, ob das tatsächlich die Lebensspanne vergrößert oder nicht. Brian Johnson macht spannende Experimente. Er macht für mich auch so viel Aufmerksamkeit, dass die Menschen darauf aufmerksam werden, dass man was für sein Leben tun kann. Aber ich fände es falsch, sein gesamtes Leben freudlos auf Langlebigkeit auszurichten.
Ja, okay, also das ist natürlich ein Punkt. Also er macht irgendwie auf das Thema natürlich aufmerksam, aber nicht unbedingt vielleicht Werbung dafür, wie er es dann macht. Aber vielleicht zu der Frage, wie können wir denn als Nicht-Millionäre, also ohne 30 Ärzte um uns herum, gesund altern? Und zwar jetzt, also klar, ne, wir wissen eigentlich alle, Marathon laufen wäre super und so weiter, das machen wir halt nicht. Aber wo sind Dinge, wo Sie sagen, also das schafft wirklich jeder? Mhm.
Marathonlaufen ist, glaube ich, gar nicht so gesund. Da spielen dann irgendwann die Gelenke nicht mehr mit. Und also ich finde, die sogenannten Blue Zones sind da ein gutes Beispiel. Das sind Zonen, die im Jahr 2000 von einem amerikanischen Journalisten entdeckt wurden, Dan Büttner. Der hat 5 Regionen auf der Welt entdeckt, wo die Menschen besonders alt werden. Und er hat versucht herauszufinden, warum werden die denn da so alt? Und diese Regionen sind völlig verschieden. Also da ist eine Kleinstadt in Kalifornien, da gehen wir nach Nicaragua, da gehen wir nach Griechenland, nach Japan. Also alles völlig verschieden. Aber es gab 4 Faktoren, die bei allen eigentlich die gleichen waren. Und das sind ja alles Menschen, die teilweise auch ein bisschen in Isolation lebten. Das heißt, die haben jetzt kein Hightech, aber sie haben offensichtlich ähnliche Lebensweisen, die dazu führen, dass sie alt werden. Da ist das erste natürliche Bewegung bis ins hohe Alter. Ja, also das heißt, man muss keinen Marathon laufen, aber da sind viele Schäfer dabei oder auch Menschen, die in diesen Kleinstädten wie Loma Linda zum Beispiel da in Kalifornien, wo es Programme der Stadt gibt, wo sich die Menschen wirklich viel bewegen, das heißt natürliche Bewegung, die gehen eben jeden Tag 10 Kilometer. Die müssen nicht laufen, aber bewegen sich. Die in Japan zum Beispiel hat sie herausgefunden, warum sind die eigentlich so gelenkig? Die stehen immer vom Boden auf, ohne Hilfe. Und das, wenn man das auch mit 90 noch macht, dann hält das einfach auch die Gelenke geschmeidig. Also da gibt's viele Kleinigkeiten. Man sieht, ohne dass die jetzt sich den ganzen Tag mit Gesundheit beschäftigen, die bewegen sich natürlich. Die haben eine gesunde Ernährung. Ja, alle haben da die Gemeinsamkeiten, dass sie sich sehr gesund ernähren. Die haben alle, und das ist ein Punkt, der eigentlich viel zu wenig beachtet wird, was wir als Mental Health bezeichnen. Die haben alle so für sich ein Sinn des Lebens. Also auch im hohen Alter. Man muss ja nicht mehr berufstätig sein, aber die haben alle irgendwas, worum sie sich kümmern. Ne? Gerade in Okinawa, eine dieser blauen Zonen. Da gibt's kleine Lebensgemeinschaften, Frauen, 5-6 Frauen, die sich seit frühester Jugend bis ins hohe Alter umeinander kümmern. Und wenn da mal einer an einem Tag fehlt, dann gehen die anderen hin und gucken, wie es ihr geht. Also gerade Gemeinschaft, Social Health ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Also wenn ich allen einen Tipp geben darf, sucht euch Freunde, sucht euch Gemeinschaften. Da gibt's ganz viele Hinweise, dass da die Menschen bis ins hohe Alter auch geistig fit bleiben, wenn sie in großer Gemeinschaft leben und die Gemeinschaft war eben, es gab diesen Purpose, also dieser Sinn den des Sinn Lebens, Leben. Den jeder für sich hat. Ne?
Der ja auch in Freunden und Familie zum so. Beispiel
und Gemeinschaft kann, ist der 4. Das waren so diese 4 Punkte, also Ernährung, Bewegung, Gemeinschaft und dieser Sinn des Lebens für sich selber, diesen Sinn zu finden. Und das sind schon mal 4 ganz wichtige Faktoren. Um die können wir uns schon mal kümmern. Und bei der Ernährung, da wird ja auch, das ist unglaublich schwierig, da so allgemeingültige Hinweise zu geben. Aber weil jeden Tag irgendwie eine neue Diät propagiert wird. Aber ich glaube, was sich schon herauskristallisiert hat, ist, dass wir schauen sollten, mehr pflanzliche Kost, weniger tierische Kost zu essen. Wir müssen keine Vegetarier werden, sondern man kann sich mal ein schönes Stück Fleisch gönnen, aber es muss ja nicht jeden Tag sein. So, wir sollten frische Ware bevorzugen vor verarbeiteter Ware. Also ganz schlimm ist verarbeitete Ware. Da,
Tiefkühlpizza zum Beispiel.
Tiefkühlpizza. Ich warne da auch immer Vegetarier. Die Vegetarier ernähren sich nicht oder und Veganer nicht a priori gesund, weil es gibt inzwischen schon in jedem Supermarkt ganze Wände von veganen und vegetarischen Convenience-Produkten. Die sind genauso ungesund wie tierische Produkte. Also natürlich ist
vielleicht ein bisschen weniger Antibiotika drin
als in Fleisch. Ja, das stimmt. Aber
aber Sie meinen in Sachen Fett,
ja,
Salz.
Fett, Zucker, Salz. Mm. Ne? Also wir sollten möglichst
hochverarbeitete
Lebensmittel weglassen. Und tatsächlich mal gucken, nicht zu schnell essen und auch mal warten, ob der Körper irgendwann sagt, ja, jetzt bin ich auch satt. Und viel wird ja dieses Thema intermittierendes Fasten propagiert. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil der Körper dadurch die Gelegenheit hat, sich mal auszuruhen.
Was ist intermittierendes Fasten?
Intermittierendes Fasten heißt, ich führe nur eine bestimmte Zeit pro Tag Nahrung zu. Das heißt, die gängige Methode ist 16 Stunden Fasten. Das klingt viel, aber wenn wir die Nacht mit reinrechnen, ist es gar nicht so viel. Und während 8 Stunden kann ich essen, und zwar essen, was ich will eigentlich. Und diese 16 Stunden haben unglaublich regenerierende Wirkung auf den Körper, weil zum Beispiel die Bauchspeicheldrüse, die immer Insulin ausschütten muss, die muss dann eben mal kein Insulin ausschütten. Die Magenschleimhäute, Darmschleimhäute, die können, weil sie keine neue Nahrung kriegen, mal ihre Schleimhäute erneuern. Das sind alles wichtige Faktoren. Wir sprachen ganz am Anfang eben von Zellschrott. Ab 11 bis 12 Stunden Nahrungskarenz, also wenn man nichts mehr zu sich genommen hat, denkt der Körper, ach, jetzt habe ich ja mal nichts anderes zu tun, da könnte ich mich ja eigentlich auch mal um die Müllabfuhr kümmern. Und dann fängt er an, das nennt man Autophagie, also Zellschrott, in seine Grundbestandteile zu zerlegen. Und dann steht das wieder, wie in einem Recyclingunternehmen, steht das wieder für neue Baustoffe zur Verfügung. Also das sind so wichtige Faktoren, die wir bei der Ernährung machen können. Und die kosten ja nicht viel Zeit.
Das stimmt. Ich habe gerade, als Sie das alles aufgezählt haben aus dem blauen Zonen, irgendwie natürlich immer versucht, den Transfer zu Köln hinzukriegen. Jetzt sind wir eher keine isoliert lebende Gemeinschaft. Wir sind aber sozial und gesellig natürlich. Fahrradwege fiel mir spontan dann ein, sind ja tatsächlich dann nicht nur gut gegen den Klimawandel, sondern weil man sich dann eben auch natürlich bewegt oder mehr bewegt in der Stadt. Ja, also so ganz einfach lässt sich das natürlich nicht übertragen. Aber ich sehe einige Aspekte, wo ich sagen würde, da kann man was übernehmen.
Es gibt tatsächlich eine neuere Blue Zone, das Singapur. Und das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Köln könnte ein bisschen wie Singapur werden. Da gab es natürlich viele Einflüsse von der Regierung, die dann dafür sorgen, dass sich Menschen mehr bewegen, die Kampagnen gemacht haben, die gute Ernährung anbieten, also warum nicht den Restaurants sagen, hey Leute, bietet auch mal allen eine vegetarische Alternative, die lecker schmeckt. Ja, das ist ja auch ganz wichtig. Wir dürfen ja den Genuss nicht vergessen. Also Vegetarier wurden in meinen Augen in den letzten Jahrzehnten immer in Restaurants bestraft. Ja, die bekamen immer praktisch so die Reste an Gemüse, die sonst keiner haben wollte. Und da muss man sich eben als Restaurant ein bisschen Mühe geben, dass man da eben schmackhafte Gerichte anbietet, die Leute essen können. Und da hat Singapur in der Städteplanung ganz, ganz viel richtig gemacht. Und wer weiß, vielleicht können wir sowas in Köln auch machen.
Gut, also Singapur, ich war noch nie da, aber finde ich auf jeden Fall ein interessantes Beispiel, sich das mal näher anzuschauen. Aber ich nehme da ja mit, also man kann sowohl was selbst natürlich tun, es müssen aber auch Städte was tun. Es muss im Gesundheitswesen was passieren. Also im Idealfall greift ja alles zusammen, richtig?
Ja, natürlich. Ja. Also auf jeden Fall. Also der Staat kann uns schon sehr helfen, indem er ein paar Sachen erleichtert. Zum Beispiel endlich mal die elektronische Patientenakte nach vorne zu bringen. Das würde uns schon sehr helfen, gerade im Bezug auf Prävention.
Wir schließen quasi den Kreis zum Anfang. Jetzt wollte ich ja die letzte Frage dazu stellen, sozusagen, dass Sie sagen, was gibt Ihnen Hoffnung? Jetzt sagen Sie bitte nicht die elektronische Patientenakte, weil wir wissen ja nicht, ob die jemals kommen wird. Also wir wollen positiv enden. Was macht Sie hoffnungsvoll, wenn Sie an das Thema Gesundaltern denken? Wo sehen Sie was, wo Sie richtig gespannt sind darauf, was passiert?
Also erstens mal ist die Forschung ja wirklich so intensiv wie nie zuvor. Das zweite ist, mit Büchern wie unserem, das ist ja jetzt ein Buch, aber es gibt ja ganz viele Literatur zu Longevity, zu Langlebigkeit. Das heißt, das Thema wird öffentlich. Und das macht mir die Hoffnung, dass die Menschen mehr über ihre Gesundheit nachdenken, weil wir brauchen die staatliche Hilfe nicht so sehr, wenn wir uns selber ein bisschen kümmern. Wenn wir sagen, Mensch, Prävention ist doch super und ein bisschen Bewegung macht richtig Spaß, kann ich mit Freunden machen. Es gibt Sportarten, die kann man bis ins hohe Alter machen, also gerade gesellige Sportarten. Jungbrunnen ist Tanzen und Tennis spielen, weil sie eben Koordination, ein bisschen Kraft, Bewegung und auch soziales Zusammenleben fördern. Also das heißt, diese Beschäftigung mit dem Thema wird alleine dazu führen, glaube ich, dass mehr Menschen erkennen, Mensch, ich könnte mich mal ein bisschen um meine Gesundheit kümmern und das macht Spaß.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich freue mich aber trotzdem, dass das hier das Schlusswort im Podcast ist, aber dass wir nochmal miteinander sprechen und zwar live und vor Publikum und zwar am 12. Februar 2025, also dieses Jahr, natürlich in wenigen Wochen bei der Kölner Buchpremiere ihres Longevity Kompasses. Sie werden diesen Kompass dann im Kölner Domforum und auch mit Volker Limworth zusammen vorstellen. Domforum ist ganz zentral in der Kölner Innenstadt, muss man nur zum Hauptbahnhof fahren. Sie werden Fragen von mir gelöchert werden, aber sie werden auch Fragen aus dem Publikum entgegennehmen. Sie verkaufen natürlich auch ihren Kompass und signieren den. Und ich freue mich da schon sehr drauf und ich habe allen jetzt mal, die interessiert sind, die Infos zu dem Abend in den Shownotes verlinkt. Alternativ kann man die auch finden unter ksdr.de/redaktion.
Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie bis zum Ende der Folge dabei geblieben sind. Wenn Sie den Podcast Talk mit K mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenfrei bei einer Plattform Ihres Vertrauens, zum Beispiel Spotify oder Apple oder Deezer. So verpassen Sie nämlich keine neue Folge. Der nächste Talk erscheint wie immer donnerstags um 7 Uhr morgens. Machen Sie es gut bis dahin und ich freue mich, wenn Sie wieder reinhören.